SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Sebastian Felser, schönen guten Tag. Polen hat gewählt und inzwischen ist klar, der Sieger heißt Karol Nawrocki, also der von der Partei PiS herbeigesehnte rechtsnationale Kandidat. Das ist überhaupt nicht das Ergebnis, das sich die bürgerliche Regierungskoalition von Ministerpräsident Donald Tusk gewünscht hat. Und wohl auch nicht die EU-Kommission in Brüssel sowie weite Teile der proeuropäisch gesinnten Kräfte in Europa. Bevor wir aber zu den Reaktionen kommen, berichtet unser Warschau-Korrespondent Martin Adam erstmal, wie knapp das Ergebnis ausgefallen ist.
Online gibt die Wahlkommission an, dass bereits alle Wahllokale ausgezählt sind. Demnach kommt Nawrocki, der Kandidat der rechtspopulistischen PiS-Partei, auf 50,89% der abgegebenen Stimmen. Für den liberalen Rafał Trzaskowski wiederum haben 49,11% gestimmt. Die ersten Nachwahlbefragungen am Sonntagabend waren noch von einem knappen Sieg für Trzaskowski ausgegangen. Damit stehen der Regierung von Donald Tusk schwierige Zeiten bevor. Beobachter gehen davon aus, dass Nawrocki noch deutlicher als Amtsinhaber Andrzej Duda von seinem Vetorecht Gebrauch machen und zentrale Reformvorhaben blockieren könnte. Auch im Hinblick auf die Ukraine dürfte Nawrocki einen weniger kooperativen Kurs ansteuern. Im Wahlkampf hatte er sich beispielsweise gegen einen NATO-Beitritt des Landes ausgesprochen. Die Amtszeit von Andrzej Duda endet am 6. August.
Nun wird also dem Rest Europas nichts anderes übrig bleiben, als Karol Nawrocki mal näher kennenzulernen. Sein Vater war Dreher, hat also in einem Industriebetrieb Maschinenteile gefertigt. Seine Mutter war Buchbinderin. Der Vater gehörte auch der Gewerkschaft Solidarność an, die maßgeblich daran beteiligt war, die Revolution von 1989 herbeizuführen und Polen aus dem Ostblock herauszuführen. Nawrockis Frau ist Finanzbeamtin, das Paar hat drei Kinder. Er hat Geschichte studiert und war lange sportlich sehr aktiv im Fußball und im Kampfsport. Ein deutscher Politiker, der die polnische Politik ziemlich gut kennt, ist Paul Ziemiak von der CDU. Er ist 1985 in Polen geboren, ist heute Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe. Er macht keinen Hehl daraus, dass es jetzt schwierig wird und sagt auch dem liberalen Warschauer Bürgermeister Rafał Trzaskowski, der gegen Nawrocki angetreten war, ist sein gutes Verhältnis zu Deutschland ja regelrecht zum Verhängnis geworden.
Das ist ein Narrativ, das von der PiS häufig verwandt wird, dass Politikerinnen und Politiker, die gute Verhältnisse auch zu Deutschland pflegen, denen das unterstellt wird, dass sie von Deutschland gesteuert sind. Wir alle wissen, dass das völliger Quatsch ist, dass Deutschland Einfluss nimmt auf polnische Politikerinnen und Politiker, sondern wir eine gute Zusammenarbeit wollen. Und das brauchen wir auch in sehr herausfordernden Zeiten. Ich würde jetzt den wahrscheinlich neuen Staatspräsidenten Karol Nawrocki nicht als Anti-Europäer bezeichnen, sondern ein absolut EU-Skeptiker, aber er fordert auch nicht den Austritt Polens aus der Europäischen Union. Und das ist doch ein großer Unterschied. Und für uns bedeutet das, wir müssen uns noch mehr um die deutsch-polnische Zusammenarbeit kümmern, denn in Demokratien ist es üblich, dass es unterschiedliche Wahlausgänge gibt. Und meine These war immer, egal wer in Deutschland regiert, egal wer in Polen regiert oder das Staatsoberhaupt stellt, wir arbeiten für die guten deutsch-polnischen Beziehungen, weil es um die Sache geht und nicht abhängig davon, wer regiert. Aber es wird natürlich intensiver und ein Stück mehr Arbeit sein.
Das sagt also Paul Ziemiak von der CDU, Vorsitzender der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe. Weniger offenherzig, was die Einordnung des Wahlausgangs angeht, fallen natürlich die offiziellen bis, offiziösen Äußerungen zu Nawrockis Sieg aus. So hat sich zum Beispiel Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nur recht knapp mit Glückwünschen geäußert, berichtet unser Berlin-Korrespondent Jan-Frederik Willems.
Steinmeier betont, dass die deutsch-polnische Freundschaft ihm eine Herzensangelegenheit ist und äußert die Hoffnung, dass beide Länder auch in Zukunft in EU und NATO Seite an Seite stehen mögen. Wie Nawrocki selbst das sieht, bleibt allerdings abzuwarten. Der Kandidat der rechtskonservativen PiS-Partei gilt als EU-skeptisch und Deutschland kritisch.
Ähnlich pragmatisch nüchtern, wenn auch etwas ausführlicher, fällt die Reaktion in Brüssel aus. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat gratuliert. Über den Blick der Europäischen Union auf den Wahlausgang in Polen berichtet Brüssel-Korrespondent Thomas Spickhofen.
Sie sei zuversichtlich, dass die EU ihre gute Zusammenarbeit mit Polen fortsetzen werde, schreibt Kommissionspräsidentin von der Leyen im Kurznachrichtendienst X. Alle zusammen seien stärker als Gemeinschaft des Friedens, der Demokratie und der Werte. Von der Leyen ruft dazu auf, gemeinsam für Sicherheit und Wohlstand zu sorgen. Mit der früheren polnischen PiS-Regierung, die den Kandidaten Nawrocki unterstützt hat, lag die EU jahrelang über Kreuz, vor allem wegen der aus Sicht der EU eingeschränkten Unabhängigkeit der Justiz. Das deswegen angestrengte Rechtsstaatsverfahren war im Mai vergangenen Jahres eingestellt worden, nachdem die neue Regierung unter Donald Tusk eine Rückkehr zu EU-Standards versprochen hatte. Polen hat zurzeit den jedes halbe Jahr wechselnden Vorsitz der 27 Mitgliedsländer inne. Das Land gilt als eines der Schwergewichte in der EU mit einem Wirtschaftswachstum von 2,8% im vergangenen Jahr und einem klaren Bekenntnis zu mehr Investitionen in die Verteidigung. Die liegen bereits jetzt bei mehr als 4% und damit deutlich über dem bisherigen NATO-Ziel von 2%.
Es ist jetzt schon mehrfach angeklungen, der kommende polnische Präsident Nawrocki und weite Teile Europas haben in vielen Belangen unterschiedliche Ansichten. Am wichtigsten dürfte da aber die Frage sein, wie die Zukunft der Ukraine aussieht. Bevor es aber zu größeren Meinungsverschiedenheiten kommt, ob dem Land die Türen in die EU oder gar in die NATO offen stehen oder nicht, muss erst mal der russische Angriffskrieg dort zu einem Ende kommen oder wenigstens zu einem Waffenstillstand. Über solche kurzfristigen Fortschritte auf dem Weg zu einem Ende der Gewalt berichtet unser Istanbul-Korrespondent Uwe Lüb, denn in der türkischen Metropole finden zur Stunde erneut Gespräche statt.
Tagungsort ist der Ciran-Palast, ein ehemaliger Sultanspalast und heutiges Luxushotel am Bosporus. Die Positionen beider Länder liegen auseinander. Die Ukraine fordert einen Waffenstillstand und die Rückführung aller Gefangener und Verschleppter. Russland erwartet vor einem Waffenstillstand den Stopp der Mobilmachung in der Ukraine und das Ende westlicher Waffenlieferungen. Bei ihrem letzten Gespräch haben die Delegationen beider Länder einen Austausch Gefangener vereinbart. Außerdem sollten beide Seiten ihre Positionen für einen Waffenstillstand schriftlich festlegen. Da der Ukraine aus Russland kein Schreiben vorgelegt wurde, war bis zum Wochenende unklar, ob es zu dem Treffen heute kommt. Die Delegationen werden auf russischer Seite wieder von Präsidentenberater Wladimir Medinsky und auf ukrainischer Seite von Verteidigungsminister Rustem Umerov angeführt.
Jetzt schauen wir doch, was bei uns in Deutschland eigentlich so los ist. Und da hat sich die neue Bundesregierung gerade einen kleinen bis, mittleren Rüffel eingefangen. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner von der CDU findet, dass die Ministerinnen und Minister nicht verlässlich genug zu den Bundestagssitzungen erscheinen. In einem Brief hat sie Besserung angemahnt, berichtet Berlin-Korrespondent Dietrich Karl Meurer.
Laut Klöckner war die Regierungsbank im Bundestag in den ersten Wochen der Legislatur oft nur sehr schwach besetzt. Jedoch, so betont die Bundestagspräsidentin, sei eine ständige Anwesenheit von Regierungsvertretern wichtig für einen lebendigen Austausch zwischen Parlament und Regierung. Klöckner schlägt deshalb vor, dass bei jeder Sitzung des Parlaments mindestens zwei Minister oder Ministerinnen anwesend sein sollten. Sie spreche hier für das Bundestagspräsidium und auch für die Fraktionen. Ihr Schreiben hat Klöckner an Kanzleramtsstaatsminister Michael Meister adressiert. Die Bundestagspräsidentin bittet darin um konkrete Maßnahmen, damit die Bundesregierung künftig verlässlich im Parlament vertreten ist.
Seit der Wahl nicht mehr auf der Berliner Regierungsbank vertreten ist ja die ehemalige Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Sie soll nun aber einen neuen Job bei den Vereinten Nationen in New York antreten, der dem von Bundestagspräsidentin Klöckner gar nicht so unähnlich ist. Präsidentin der UN-Vollversammlung. New York-Korrespondentin Giselle Ucker mit den Details.
Eigentlich stimmen die anwesenden Mitgliedstaaten per Applaus über die neue Präsidentin der UN-Vollversammlung ab. Wer klatscht, ist mit der Personalie einverstanden. Bei der Wahl von Annalena Baerbock wird es aber höchstwahrscheinlich anders ablaufen. Der stellvertretende russische UN-Botschafter hatte Baerbock im Mai bei ihrer Vorstellung eklatante Voreingenommenheit und diplomatische Unfähigkeit vorgeworfen. Deshalb wird damit gerechnet, dass Russland die Wahl heute verzögert und eine geheime Abstimmung beantragt. Doch selbst dann gilt die Wahl von Annalena Baerbock als sicher. Die meisten UN-Mitgliedstaaten begrüßen es nämlich, dass eine noch bis vor kurzem aktive deutsche Außenministerin sich für das Amt zur Verfügung stellt. Einen Gegenkandidaten gibt es nicht. Politisch ist der neue Posten von Annalena Baerbock nicht so wichtig wie der Job des UN-Generalsekretärs. Zu ihren neuen Aufgaben gehört vor allem die Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der Vollversammlung. Trotzdem hat sich die ehemalige deutsche Außenministerin Ministerin für ihre einjährige Amtszeit viel vorgenommen. Sie möchte die aktuelle finanzielle Krise der UN als Chance nutzen, um Doppelstrukturen abzubauen und die Effizienz der Organisation zu verbessern.
Fokus Südwest.
In Stuttgart ist heute einiges los. Dort treffen sich gerade Vertreter von 200 jungen Unternehmen aus Deutschland und im Ausland beim sogenannten Start-up Summit. Dazu eingeladen hat die Landesregierung. Sie will den jungen Unternehmen Gelegenheit geben, sich zu vernetzen und Geldgeber für ihre Projekte zu finden. Ach, und sollten Sie heute Abend zufällig Zeit haben auf dem Stuttgarter Börsenplatz, gibt's zum Abschluss ein kostenloses öffentliches Musikfestival. Dahin könnten vielleicht auch Helferinnen und Helfer gehen, die dann eine Ehrung für ihren Einsatz bei den Hochwassern im vergangenen Jahr bekommen haben werden. Genauer, die Bevölkerungsschutz-Einsatzmedaille. Laut dem baden-württembergischen Innenministerium ehrt die Landesregierung rund 6.000 Menschen in ganz Baden-Württemberg. Bei Starkregen und Überschwemmungen waren vor knapp einem Jahr 2 Menschen ums Leben gekommen. Die Wassermassen hatten in Teilen des Landes erhebliche Schäden angerichtet. Eine gute Nachricht gibt's vom Gesundheitszustand der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Land. In keinem anderen Bundesland sind die Menschen nämlich so selten krankgeschrieben wie in Baden-Württemberg. Das geht aus einer Analyse der Krankenversicherung DAK hervor. Aus der SWR-Wirtschaftsredaktion berichtet Geli Hensoldt.
Insgesamt sind in Baden-Württemberg jeden Tag 50 von 1.000 Beschäftigten krankgeschrieben. Das ist der Kasse zufolge der bundesweit niedrigste Wert. Im Vorjahreszeitraum hatte der Wert noch bei 52 gelegen. Am häufigsten fehlten die Menschen im Land wegen Atemwegserkrankungen bei der Arbeit. Die zweithäufigste Ursache waren in den ersten 3 Monaten des Jahres psychische Erkrankungen. Auf dem 3. Platz lagen Muskel-Skeletterkrankungen wie etwa Rückenschmerzen.
Während es also weniger Arbeitsausfall durch Krankheit in Baden-Württemberg gibt, sollen rund 900 Beschäftigte des rheinland-pfälzischen Mineralwasserunternehmens Gerolsteiner heute für einen Warnstreik die Arbeit niederlegen. Die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten ruft heute Mittag dazu auf. Hintergrund ist die Lohn- und Gehaltstarifrunde der Mineralwasserbrunnenbetriebe in Rheinland-Pfalz, Hessen und im Saarland. Unsere Reporterin Anna-Karina Blessmann berichtet.
Ein Angebot der Arbeitgeber von 2% mehr Lohn akzeptiert die NGG nicht, da es unter der Inflationsrate liege. Die NGG fordert 6,5% mehr Lohn, mindestens aber 250 Euro mehr für 12 Monate. Außerdem 125 Euro mehr für Auszubildende in jedem Jahr der Ausbildung. Der Streik bei Gerolsteiner soll heute bis 16 Uhr andauern. Der nächste Verhandlungstermin soll am 12. Juni stattfinden. Von dem Tarifstreit betroffen sind auch Unternehmen in Brohl-Lützing, Birlenbach, Wörth am Rhein und Sinzig.
Und dann war da noch.
Das Wichtigste kommt natürlich zum Schluss. Also zumindest, wenn es nach diesen Fußballfans hier geht.
Der ist richtig geil, der Verein. Also es ist wie Familie auf dem Bett zu bashen.
Weil die Region und nicht nur ich, die auf den FCK schwören und die Geschäfte profitieren davon, die Wirtschaft, die Lokale.
Mein persönliches Erlebnis war 2022 der Aufstieg. Am nächsten Tag, als man in die Schule gegangen ist, war schon ein Riesending. Wirklich, die ganze Schule war einfach auf den Kopf gestellt, sage ich mal. Jeder hat gefeiert, es ist überall die Musik gelaufen und so. War schon richtig cool, ja.
Damals der Aufstieg und dann auch direkt die Meisterschaft. Das war schon toll.
Das ist mein Leben. Ich sterbe für den Betze.
Unsere Reporterin Annika Magis hat FCK-Fans gefragt, was der erste FC Kaiserslautern für sie bedeutet. Und das ausgerechnet heute, denn der Verein feiert sein 125-Jahr-Jubiläum. Wobei, ein Blick in die Satzung verrät, Zitat, der Verein entstand am 1.3.1909 durch den Zusammenschluss der 3 Vereine FC 1900, FV Palatia und FC Bavaria und führte bis zur Fusion mit dem Sportverein Phoenix im Jahre 1929 den Namen Fußballverein Kaiserslautern. Als Gründungstag gilt der 2.6.1900. Das heißt aber natürlich nicht, dass man nicht auch in 4 Jahren nochmals feiern kann, nämlich Zusammenschluss und Fusion, vor dann 120 bzw. eben 100 Jahren. Vielleicht ja dann auch wieder mit einer Meisterschaft.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.